Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute zu Gast bei Abt Johannes Bergmann in der Abtei Michelbeuern in Salzburg. Das Kloster ist eines der Vorzeigeklöster in Österreich, wenn es um erfolgreiches, nachhaltiges Wirtschaften geht. Darüber möchten wir heute mehr erfahren und auch über die Aufgaben von Abt Johannes Bergmann, der seit 2017 Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation ist. Abt Johannes Bergmann, erzählen Sie uns zu Beginn ein bisschen von der Abtei Michelbeuern. Wo sind wir hier? Was zeichnet das Kloster aus? Wie viele Ordensmänner leben hier? In welchen Aufgaben und Tätigkeitsbereichen sind Sie tätig? Wo wirken Sie?
Grüß Gott, wir sind hier im nördlichen Flachgau, in dieser schönen hügeligen Gegend mit Blick auf die Berge, in sicherer Entfernung, aber doch noch sehr nahe. Wir liegen in der Ruhe dieses Alpenvorlandes, aber haben auch große Nähe zur Stadt, sodass die auch erreichbar bleibt. In Michelbeuern sind wir 13 Mitbrüder, die hier schon mit langer Geschichte, bewährter Geschichte leben, seit dem 8. Jahrhundert und dann wieder gestiftet oder wieder begründet 1072. Und diese Mönche in Michelbeuern haben neben vielen anderen Tätigkeiten und historischen Aufgaben immer zwei so ganz große Linien gehabt, das benediktinische Leben in der Hausgemeinschaft und eine große pastorale Note, sprich in den Pfarreien und vor allem auch in der eigenen Schule.
Jetzt feiern Sie ja heuer auch ein großes Jubiläum, 950 Jahre Kirchenweihe. Erzählen Sie uns ein bisschen vom Jubiläum. Welches Jubiläum wird da gefeiert? Welche Feierlichkeiten sind geplant? Was ist so los in diesem Jubiläumsjahr?
Wir haben diese Besonderheit, dass wir eine romanische Stiftskirche gehabt haben, die dann durch die Jahrhunderte umgestaltet wurde und dann 1950 letztlich als reromanisierte Kirche wieder geweiht worden ist. Und ursprünglich wurde diese romanische Basilika eben am 18. Juli 1072 eingeweiht. Vom damals mächtigen Patriarchen Sigurd von Aquileia zusammen mit dem Salzburger Erzbischof Gebhard. Und das deswegen, weil die Sigurdinger hier ihr Hauskloster hatten und die großen Vögte und Unterstützer dieser Abtei gewesen sind. Und wir feiern heuer dieses Kirchweihjubiläum mit einem festlichen Gottesdienst, dem der Weihbischof Hans-Jörg Hofer von Salzburg vorstehen wird. Wir haben ein festliches Kirchenkonzert und eine kleine Ausstellung zu den historischen Ereignissen und einen historischen Fachvortrag, dass wir uns da hineinleben. Und dann soll es im Herbst noch ein weiteres Konzert geben, sodass wir den Geburtstag unserer Kirche ganz würdig feiern.
950 Jahre ist ja schon.
Muss man mal zusammenbringen.
Hat man schon ein paar Jährchen im Buckel. Wenn wir jetzt eben an heute denken, was sind denn die Herausforderungen im 21. Jahrhundert, ein Kloster zu führen?
Ich glaube, primär dieses große geistliche Erbe, das da ist, in die heutige Zeit zu übersetzen. Wir leben nach der Regel des heiligen Benedikt und die hat Wegweise, das zu sagen, und das gilt es weiterzudenken und zu vermitteln in unsere Zeit hinein. Das ist unsere große Aufgabe, dass das verstanden wird, dass das anspricht und dass sich da Menschen finden, die sagen, nach diesem Ideal, nach dieser Lebenspraxis möchte ich auch leben. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die wir als Kloster haben. Natürlich dann für uns alle anvertrauten Schüler, Gäste, Besucher ein gutes Umfeld zu schaffen, dass hier Lernen möglich ist, dass hier Bildung im Erwachsenenbildungssektor möglich ist oder dass hier einfach Kulturgenuss oder historisches Interesse auch so seinen Platz haben darf.
Ich habe es ja in der Einleitung schon kurz erwähnt. Die Abtei Michelbeuern zählt zu den Vorzeigeklöstern in Österreich, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften und Wirtschaften mit Blick auf die Schöpfungsverantwortung geht. Wie ist denn dieser Anstoß bei Ihnen dazu gekommen? Wie funktioniert nachhaltiges oder schöpfungsbewahrendes Wirtschaften in einem Kloster? Und welche Maßnahmen haben Sie im Kloster konkret erfolgreich umsetzen können?
Mein Vorgänger, Abt Nikolaus Wagner, hat in den 80er Jahren die große Herausforderung gehabt, das Haus zu renovieren. Und da tauchte dann die Frage auf, und wie soll man es in Zukunft beheizen? Und er war ganz fest der Meinung, man nimmt das, was man hat. Holz hatten wir. Und es war damals auch die Welle dieser Hackschnitzelheizungen und der Förderung, die es dazu gegeben hat. Es war eine sehr nüchterne Überlegung, wie geht es wirtschaftlich und wie geht es ökologisch. Und da haben sie dann diese Ideen ergeben, Hackschnitzelheizung zuallererst, die heute 39 Abnehmer im Dorf hat. Wir heizen im Dorf Privathäuser mit. Und dann kam in den 2000 dann die Biogasanlage dazu. Wir haben dann den Strom hundertprozentig selber hergestellt mit Biogas aus Abfällen unserer Landwirtschaft.
Ah, das ist ja wirklich ein schöner Kreislauf.
Das hat sie dann wirklich gut gemacht, so der hundertprozentige Eigenversorgung. Inzwischen sind wir wieder neu am Knobeln. Holz gibt es nach wie vor. Geheizt wird noch mit Hackschnitzel. Die Biogasanlage hat jetzt keine Substanz mehr, weil wir die Landwirtschaft verpachtet haben und jetzt selber nicht mehr diese Produkte haben, die da notwendig sind. Wir wollen keinen Gülletourismus fördern oder sonst etwas, weil das wieder mit Transport verbunden ist. Jetzt sind wir gerade am Tüfteln. Wir sind jetzt derzeit bei 50% Photovoltaikproduktion unseres Strombedarfs. Und die weiteren 50% sind wir jetzt gerade am Ausprobieren, was da die gescheiteste Lösung sein wird. Wir wollen unbedingt wieder auf 100% Eigenproduktion kommen.
Und die Photovoltaikanlage haben Sie auf Dächern vom eigenen Kloster?
Ja, aber natürlich nicht auf denkmalgeschützten Dächern, sondern auf der landwirtschaftlichen Halle zum Beispiel oder Hackschnitzelhalle, dort ist es montiert, genau.
Okay, und das heißt, das Denken geht immer weiter, was könnte man noch?
Genau, also das ist einmal rein im Energiesektor, das war immer unser großer Schwerpunkt, aber natürlich geht ökologisches Denken noch einige Schritte weiter, nicht nur auf die Energie hin.
Und Holz haben Sie ja selbst in der eigenen Forstwirtschaft, oder?
Holz haben wir aus dem eigenen Wald, aber auch von den Bauern der Umgebung. Es ist also eine bäuerliche Aktion, dass man das Ganze dann hier selber regional betreiben kann.
Gibt es generell weitere Pläne für die Zukunft in der Abtei Michelbeuern?
Ja, sicherlich werden wir jetzt gleich bei der Energie fortsetzen. Da steht also diese Stromfrage noch an in Zukunft. Aber auch nach unserem Generalkapitel der Kongregation, wie schaffen wir es in der Ernährung regionaler zu werden, noch regionaler zu werden? Wie schaffen wir es, weniger Fleischkonsum zu haben? Da sind wir gerade dran. Wie schaut es mit der E-Mobilität aus? Der Elektroauto kommt in Kürze. Und dass man mal das ausprobiert, wie es uns da geht, wir haben einen eigenen Strom dann auch, dass wir tanken können. Mhm. Ja, aber so für uns selber gilt es natürlich, die Ordensgemeinschaft zu öffnen, dass Gäste kommen, dass man mitleben kann, dass Kurse stattfinden, die so den Nerv treffen unserer Zeit. Und da gibt es noch einige Pläne und Ideen, dass wir im pädagogischen und im Erwachsenenbildungsmäßigen dann gut unterwegs sind.
Bei allen diesen Rädchen, an denen Sie da eben drehen, zu diesem schöpfungsverantwortungsvollen Handeln, welche Tipps können Sie anderen Klöstern oder Ordensgemeinschaften geben? Was hat gut funktioniert oder welche sind auch einfach umzusetzen, wenn Sie auch vom Fleischkonsum eben sprechen?
Ja, also da ist bewährt, das haben wir nicht wir erfunden und sind wir nicht die einzigen bewährt, auf die klösterlichen Fasttage zurückzugreifen. Also wenn Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel fleischfrei ist, dann sind wir schon mal gut unterwegs. Nicht immer so leicht so umzusetzen, wenn auch Schüler essen. Da gibt es ja ganz verschiedene Stilrichtungen, die man da befriedigen sollte. Ich denke, ich kann keine großen Ratschläge geben, weil jeder muss das machen, was vor Ort da ist. Meine Überzeugung ist nur, man tut das, was man vor Ort hat. Wenn man Holz hat, wenn man Wasser hat, wenn man Biogas hat, dann muss man halt das nutzen, was vor Ort da ist. Und ein zweites ist immer das, man muss sich ja trauen, etwas zu machen. Nicht nur zu diskutieren, nicht nur abzuwägen, denn es gibt für alles ein Für und Wider und es ist nichts einfach leicht. Und ökologische Maßnahmen brauchen immer auch ein Stück weit Liebhaberei, ein Stück weit, dass man was investiert, denn es ist nicht gleichzeitig ein Gewinnbetrieb, dass man sagt, was ist das Beste, was am meisten abwirft, da wird man nicht weit kommen.
Ja, oft dauert es halt ein bisschen, bis die Umstellung dann funktioniert. Oft ist es am Anfang ungemütlich und dann mit der Zeit.
Genau, aber uns Benediktiner zeichnet, glaube ich, ein langer Atem aus. Wir denken nicht so kurzfristig, insofern kann man sich dann schon, genau, richtig, kann man sich dann schon eine Perspektive vornehmen, die ein bisschen länger dauert. Genau.
Ja, das stimmt, ja, schön, dass man auch immer weiterdenkt. Kommen wir auch zu Ihrer Rolle als Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation zu sprechen. Seit 2017 sind Sie Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Was ist die österreichische Benediktinerkongregation? Wer gehört ihr alle an und warum gibt es diese Vereinigung?
Wir sind eine Kongregation, also eine Zusammengehörigkeit von insgesamt 14 Klöstern in Österreich, die der österreichischen Benediktinerkongregation angehören. Benediktiner haben die Besonderheit, dass sie selbstständige, autonome Klöster sind, aber eben geeint durch die eine Regel und damit auch, dass man über den Tellerrand hinausschaut, zur Zusammenarbeit irgendwie aufgerufen. Wie leben wir diese Regel? Wie leben wir diese Spiritualität? Und um es gegenseitig zu helfen, zu beraten, auch zu inspirieren und zu motivieren, ist diese Kongregation gegründet worden. Auch im Blick auf die Gesamtkirche hin, dass man die Benediktiner irgendwie auch sozusagen im Blick haben kann und nicht nur einzelne Klöster. Und wir arbeiten eben zusammen in den ganz großen Dingen. Wir haben ein Studienkolleg in Salzburg für die Ausbildung unserer jungen Mitbrüder. Wir treffen uns in den verschiedenen Kreisen der Wirtschaft, der Novizenmeister, um hier zusammenzuarbeiten und um selber wieder Tipps zu geben oder zu helfen auch. Und natürlich haben wir auch Satzungen, wie wir die Ordensregel heute verbindlich für uns konkretisieren und Weiterdenken in die Zukunft. Und diese Satzungen gelten dann für uns auch. Und da gibt es das kirchliche Visitationswesen, das wir auch ausüben von der Kongregation her, dass die Klöster auch überprüft werden, ob sie diese Satzungen einhalten und danach leben.
Das ist ein gutes Netzwerk, ein guter Austausch.
Genau.
Wie oft trifft man sich in der gesamten?
In unterschiedlicher Form. Die Äbte treffen sich zum Beispiel zweimal im Jahr zu einer Gesamtkonferenz, möglichst auch wieder mit Begegnungen, nicht nur online, aber in den letzten Monaten. Das Präsidium trifft sich dazwischen öfters und dann treffen sich eben, wie gesagt, die verschiedenen Gruppen, die Novizenmeister oder die Triennalprofessen oder die Novizen selber, sodass man da eine Zusammenarbeit und ein Gemeinschaftsgefüge dann auch aufbauen kann. Alle zwei Jahre, muss ich sagen, haben wir eine Wallfahrt, eine gemeinsame, und wir feiern auch das eine oder andere Fest natürlich gemeinsam mit gegenseitiger Einladung.
Sie stehen als Abpräses für eine 6-jährige Amtsperiode der österreichischen Benediktinerkongregation vor. Was beinhaltet jetzt konkret Ihre Funktion des Abpräses? Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, zunächst die Leitung der Äbtekonferenz und des Präsidiums und dann die Durchführung der gemeinsam gefassten Beschlüsse und Projekte, die wir uns so vornehmen. Zum Beispiel, wir haben Hilfsprojekte in Klöstern der sogenannten Dritten Welt oder wir tun was für Kroatien oder wir tun was für den Osten, wie es war, oder jetzt für die Ukraine. Also so gemeinsame Projekte, die wir haben. Dann einfach die Sorge um diese gemeinsamen Aufgaben im Kolleg. Ich bin dort Hausoberer, wo junge Mitbrüder studieren oder auch Schüler unserer Schulen Platz finden, wenn sie in Salzburg etwa im Mozarteum studieren. Dann die sogenannte Visitation. Dass also das heißt, alle 6 Jahre genau, kommen alle Mitbrüder zu Wort. Also kommt der Präses mit 2 Mitassistenten zur Visitation. Da gab es vorher einen Fragebogen und dann gibt es Gespräche mit jedem Mitbruder. Mhm. Dann schaut man sich in den Gremien noch, redet man sich zusammen und schaut also, ob die Bedingungen eingehalten werden, die Satzungen eben vorgeben. Und wenn Wünsche, Anregungen sind oder bei Gesprächsprozessen etwas anzuregen ist, dann
kann man die auch bei Ihnen
deponieren. Muss man das so machen in der Visitation. Aber es ist nicht so, dass der Visitator die Klöster leitet als Überabt oder so. Es bleibt dann schon wieder vor Ort. Es ist sozusagen das Controlling, die Reflexionshilfe von außen auch, um dann wieder selber gut auf dem Weg zu sein.
Also Sie kriegen da einen sehr guten Einblick auch.
Okay. Einen sehr guten und diskreten Einblick natürlich in die Klöster, das stimmt. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass die Abtwahlen meine Aufgabe sind. Wenn irgendwo ein Oberer gewählt wird, dann kommt ihm der Präses mit Assistenz und die Abtwahl wird also von außen her geleitet. Nicht im Kloster intern nur, sondern von außen her satzungsgemäß geleitet. Und da gibt es auch einiges zu tun, nämlich diese Wahlen vorzubereiten und die Reflexionen oder Vorbereitungsprozesse auch mit zu moderieren oder in Gang zu setzen und dann die Wahl selber zu leiten.
Ja. Wie viele Stunden hat der Tag?
Ja, das ist oft mal eine sehr gute Frage, weil es teilt sich gut auf, aber gerade in den letzten Jahren waren sehr viele Wahlen zum Beispiel, weil eben die Amtszeiten kürzer werden, 12 Jahre, wenn jemand über ein gewisses Alter ist, dann sind es 6 Jahre, wenn es also auf den 70er zugeht, oder wenn eine Administration ist, das ist nur für 3 Jahre, damit gibt es auch eine größere Häufigkeit von solchen Weichenstellungen.
Ist das ab das mit 70 Jahren?
Ist soweit in den Satzungen geregelt, dass mit 70 Jahren dieses Amtsamt endet. In der Regel ist jetzt ein Abt in Österreich auf 12 Jahre gewählt, dann endet es nach 12 Jahren, Wiederwahl ist möglich. Und wie gesagt, beim 70er ist dann wirklich Schluss oder man kann noch mal einmal für 6 Jahre wählen.
Okay, aber verkürzt
genau.
Dann.
Genau, verkürzt dann.
Okay. Wie schwierig oder leicht ist denn diese Aufgabe? Wie kriegt man 14 eigenständige Klöster unter einen Hut?
Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Ich muss sagen, grundsätzlich erfreuen wir uns einer guten Kommunikation. Und es ist eine große Kollegialität, weil wir alles Gefühl haben, wir ziehen am selben Strang, wir sitzen im selben Boot. Und da ist es so, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Natürlich muss man beachten, da ist immer eine Balance zu halten, dass jedes Kloster seine eigene Geschichte hat, seine eigenen Aufgaben hat und auch seine eigene Sicht der Dinge. Und da gibt es dann schon auch oft Diskussionen, wie finden wir uns etwa im Generalkapitel zu gemeinsamen Zielen. Projekte gehen meistens sehr gut, gemeinsame Projekte, aber wenn es für alle verpflichtend dann wird, dann ist sehr gut nachzufragen und sehr gut Acht zu geben, dass man Konsens findet.
Also dass wirklich alle mitgehen.
Das sind wir eher auch den Klöstern auch gewohnt, dass man schaut, dass man Konsens findet. Ja.
Kapitel auch, ja.
Genau.
Genau, da kommen wir nämlich hier auch gleich zum Thema. Beim letzten Generalkapitel 2021 war ja auch das Thema Nachhaltigkeit sehr präsent. Was wurde dort beschlossen? Konnten gemeinsame Ziele festgelegt werden?
Ja, wir haben uns vorgenommen, zu Laudato Si zu arbeiten, schon mit einem gehörigen Vorbereitungsprozess, dass dieses Dokument gelesen und weitergedacht wird. Wir haben Umfragen gemacht, wir haben Bestandsaufnahmen gemacht und uns dann in den großen drei Bereichen der Ökologisierung im Kloster was angeschaut. Also ein großer Bereich, den muss ich noch vorausschicken, ist die Spiritualität. Und zwar ist ein wichtiges Anliegen, das spirituell zu verankern. Nicht zu sagen, das ist jetzt in und das macht man halt schnell auch noch, sondern was sagt Benedikt zu einem schöpfungsgemäßen Leben? Vom Rhythmus des Tages, des Lichtes her, von der Regionalität her, die er drinnen hat. Man soll das nehmen, was in der Region da ist, was Kleidung betrifft. Und soll die Lebensmittel so nehmen, was saisonal ist. Und doch einen sehr bewussten, dankbaren, einfachen Lebensstil zu pflegen. Also wir haben geschaut, dass das spirituell das verankert ist, das wirklich noch mehr bindet und noch tiefer geht. Und dann die großen drei Bereiche haben uns vorgenommen. Wie schaut unsere Ernährung aus? Und Wohnen, also auch Essen, Wohnen, Müll und alles, was dazugehört. Dann, wie schaut die Energieversorgung aus mit Strom und mit Wärmeenergie? Und wie schaut die Mobilität aus? Und zu diesen drei Schwerpunkten macht jedes Kloster so kleine oder größere Projekte. Und ein großes Projekt nimmt sich jedes Kloster vor für die nächsten 3 Jahre, das dann auch überprüfbar ist, dass man sagen kann, das haben wir uns vorgenommen, so viel kostet das, so wird es durchgeführt und nach 3 Jahren sollte das spätestens fertig sein, dass man sagt, jetzt läuft dieses Projekt. Also jedes Kloster hat sich verpflichtet, so ein Projekt aus sich zu nehmen und an diesen kleinen Rädchen genauso zu drehen. Und eine zusätzliche Maßnahme ist auch, dass jedes Kloster einen CO2-Fußabdruck machen wird. Zur Selbstkontrolle, wo stehen wir, wie sind wir aufgestellt und wo haben wir unsere schwierigen Bereiche, wo wir wirklich noch etwas tun müssen.
Und das ist dann gut vergleichbar. Dann kann man in ein paar Jahren wieder schauen, wo sind wir jetzt.
Genau, um das geht es, dass man nicht nur, uns ist gegangen, ich habe so genannt, Nägel mit Köpfen zu machen. Uns ist gegangen, nicht fromme Absichtserklärungen loszulassen, also in lauter Dosis zu schwärmen oder dann zu sagen, was man nicht alles tun könnte und dann nichts auf den Weg zu bringen, sondern wir haben gesagt, möglichst weit denken und dann möglichst konkrete Erfahrungen oder Projekte aufzusetzen, die man dann wirklich überprüfen kann. Die
wirklich realistisch dann
umsetzbar sind. Genau, wo man dann auch Zahlen hat oder wo man sagen kann, es funktioniert oder es funktioniert nicht, weil nur Absichten, also nur wir sind ökologisch oder wir sind nett, ist eh alles gut, aber wer überprüft das? Genau.
Eben. Und da ist es oft gescheiter, man macht mehrere kleine Schritte, bevor man sich irgendwie übernimmt, dann auch mit einem Riesenziel.
Und ein großes haben wir trotzdem noch dazu genommen, ein übergreifendes Projekt. In Tororo in Uganda ist ein Benediktinerkloster. Und diesem Kloster helfen wir mit einem Aufforstungsprojekt, das sehr gut geleitet und überprüft wird, dass wirklich die Bäume dann aufwachsen können und einen guten Gürtel bilden und da für nachhaltiges Wirtschaften sorgen. Und demselben Kloster helfen wir auch mit Photovoltaik und Solaranlagen, damit die ihr Haus selbstständig mit Strom oder mit Warmwasser versorgen können. Da ist einiges dabei, auch an Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die wollen wir damit auch, dass man sagt, auch für jemand anderen wollen wir was tun.
Auch über die Grenzen hinweg. Genau. Sie haben jetzt schon kurz angesprochen, eben auch das Charisma oder die Benediktusregel vom heiligen Benedikt. Diese rund 300 Benediktiner in Österreich leben nach der Mönchsregel des heiligen Benedikt. Was sagt diese Regel aus? Und ist die Regel heute auch noch aktuell?
Ich beginne beim letzten. Ich glaube, sehr aktuell. Ein Manager kam einmal ins Kloster und ich fragte ihn, warum er so gerne ins Kloster kommt mit seinen Kursen. Und er sagte mir ganz pointiert, wenn eine Firma 1000 Jahre alt ist, dann müssen sie etwas richtig machen.
Stimmt.
Und ich glaube, dass das Richtige im Evangelium steht und das Richtige in der Regel Benedikts, die das Evangelium ihm auslegt. Benedikt war ein großer Praktiker, der hat viele Lebenserfahrungen einfließen lassen und hat diese monastische Tradition, die da war, mit sehr viel Hausverstand und sehr viel Einfühlungsvermögen lebbar gemacht. Und das ist für mich das erste Große, dass man Ideale hat, eine Ordnung hat, aber die auch lebbar macht, weil man den Menschen dahinter sieht. Und er hat nicht die Welt neu erfunden, der Benedikt, aber er hat dem Alltag eine Struktur gegeben. Man könnte ja immer sagen, man müsste eigentlich mehr Stille, man müsste mehr Gebet, man müsste mehr was immer machen. Er hat gesagt, wann machen wir das? Wo passt es am besten? Mhm. Welcher Raum ist dafür da, reserviert? Welche Zeit ist reserviert? Das ist einmal das erste Große, er macht Strukturen in seinem Kloster. Und dann setzt er einen ganz großen Wert auf Gemeinschaft, dass also die Generationen zusammenleben, dass zusammengearbeitet wird, dass der, der Hilfe braucht, Hilfe bekommt und dass man sich nicht so groß ist, auch kleine Dienste zu tun. Also wie so eine Gemeinschaft funktionieren kann, das ist ein ganz großes Anliegen, dass Spiritualität nicht nur gepredigt oder gelesen wird, sondern dass auch einfließt. Was noch in der Regel Benedikts ganz wichtig ist, ist eben diese Liturgie, dass das Gebet an erster Stelle ist, die Tagesstruktur. her, dass die Arbeit einen Sinn hat. Mhm. Also ich sage manchmal so salopp, wir Mönche sind jetzt nicht die Work-Life-Balance-Redner, weil wir auch meinen, dass die Arbeit zum Leben dazu gehört. Mhm. Nicht nur, dass die Arbeit
das besagt ja auch diese Regel.
Das ganze Leben ausmacht, aber dass wirklich Arbeit einen Sinn macht und das Arbeit gehört. An der Schöpfung ist und am Menschen ist und am Reich Gottes ist und deswegen auch erfüllend sein kann und herausfordernd und positiv. Und natürlich nicht nur täglich und 24 Stunden zu arbeiten, das wissen wir. Und Krankheit unserer Zeit nebenbei bemerkt. Und für Benedikt ist eben wichtig, dass Gebet und Arbeit in Balance sind, aber auch das Lesen und die Bildung nicht zu kurz kommt, die Reflexion nicht zu kurz kommt. Das, glaube ich, hat er genial geschrieben, aber auch genial geordnet, dass das möglich und lebbar ist.
Dass das alles in der Gemeinschaft möglich ist.
Genau. Mhm. Man könnte da noch viel zur Regel sagen, aber allein schon dieses Streben nach dem rechten Maß, Discretio beim Benedikt genannt, ist ja sehr, sehr vielschichtig, dieses gute Maß zu finden, nicht der Mittelmaß, nicht der schlechtes oder Übermaß zu finden, das richtige Maß zu finden und auch die Discretio zu haben, unterscheiden zu können. Mhm. Da tun wir uns überall schwer, in der Gesellschaft, auch in der Kirche oft, unterscheiden zu können. Nicht nur gute Dogmen und Regeln zu haben, sondern auch unterscheiden, wo sagt man was, wie sagt man es, wie ist was förderlich für den Menschen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Tugend. Benedikt sagt, das ist die Mutter aller Tugenden, ist die Discretio, das rechte Maß zu finden. Und vieles andere Wertvolle ist in seiner Regel drinnen, das man sehr gut vermitteln kann heute. Und wie gesagt, wenn so Kurse kommen, auch von Fremdperspektive, von außen, die sagen dann Gott sei Dank nicht nur englische Literatur zu der oder amerikanische Literatur zu diesem Thema, wo es nur um Effizienzsteigerung geht, sondern wo doch der Mensch im den Blick genommen wird, genau.
Dann kommen wir schon zu der Frage, die ich beim Podcast eben jeden Interviewpartner stelle. Das neue Motto der Ordensgemeinschaft in Österreich ist präsent, relevant, wirksam für ein gutes Leben aller. Was bedeutet dieses Motto für Sie? Was verbinden Sie damit?
Ja, ich denke, beim Präsentsein heißt es für mich schon, wach zu sein und diese Welt wahrzunehmen, wie sie ist. Es gibt dieses geflügelte Wort von der Mystik der offenen Augen, dass man sehr innerlich leben kann, aber dennoch die Augen offen hat für das, was um einen herum passiert, im Leben der Menschen, das geht's ja. Und dass das Ganze dann in relevante Dinge einfließen soll, die also nicht beliebig sind, nicht Draufgabe sind, sondern wirksam sind für das Leben der Menschen. Da muss ich wissen, wessen ist heute die Gesellschaft bedürftig, was kann ich da meinen spezifischen Beitrag bringen als spiritueller Mensch, eine spirituelle Gemeinschaft und dass da etwas im Sinne dieser Nägel mit Köpfe vorher genannt, dass da was weitergehen kann. Und dass man wirklich was Konkretes auch dann tut und sich auch verantwortlich fühlt für diese Gesellschaft und nicht nur meint, wir leben da für uns und für uns schön oder sind ganz vergangenheitsorientiert, sondern nein, wir sind präsent. Es soll um das Jetzt gehen. Ja.
Und jetzt, ja. Genau. Ja, sehr schön. Lieber Abt Johannes Bergmann, herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit, in das Wirken der Benediktiner und auch in Ihre Tätigkeit als Abtpräses. Danke für den spannenden Austausch zum Thema Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung. Alles Gute Ihnen und der Abtei Michel Beuern.
Danke Ihnen auch, alles Gute.
Dankeschön.